WDR 2 Sonntagsfragen mit Gisela Steinhauer.
Und mit Gregor Wildförster über Aphrodite und Ruhrpott-Beauties. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Steinhauer. Herzlichen Dank für die Einladung.
Woanders ist auch Horst, Ruhrpott-Beauties, ich will doch nur deine Seele, von der Dunkelheit ins Licht und natürlich das Aphrodite-Projekt. Das sind alles Ausstellungen des Fotografen Fiddler of Light aus Gelsenkirchen, der erstmal ziemlich lange gar kein Fotograf war und auch nicht Fiddler of Light hieß, sondern Gregor Wildförster. Aber Gelsenkirchen stimmte immer. Herr Wildförster, wie kam es zum Künstlernamen?
2013 hatte ich im November einen Burnout und musste meinen angestammten Job verlassen und habe mich dann wieder ganz gezielt der Menschenfotografie gewidmet, der ich ja bis jetzt verbunden geblieben bin. Und da hatte ich ein Shooting mit jemand aus meinem Bekanntenkreis, die hatte gerade angefangen, Geige zu lernen. Dann haben wir im Studio Bilder gemacht, in der sie Geige spielte. Und dann fiel mir dieser Künstlername ein. Wobei damit reinspielt, dass mein Vater mich als Kind Fiedler genannt hat. Eins von den drei kleinen Schweinchen von Disney.
Und wieso Fiddler of Light?
Ja, weil ich ja ein Lichtmaler bin. Fotografie ist ja Malen mit Licht. Und das hat sich in meinem Kopf einfach so verbunden. Ich bin da also jetzt nicht so der Denker und Planer, sondern das ist mir so aus dem Herz gesprungen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja super, das nehme ich.
Was ist das für ein Beruf gewesen, der zum Burnout geführt hat?
Ich war Bankkaufmann.
Und warum hat sie das so erschöpft?
Ich habe viele Jahre in der IT-Entwicklung gearbeitet. Das war bereits ein anstrengender Job und war parallel Betriebsrats- und Aufsichtsratsmitglied in dem Unternehmen. Und in der Konstellation habe ich die Belastung noch einigermaßen halten können. Und in 2012 habe ich das Angebot bekommen, in den Personalbereich zu wechseln und bin Leiter der Personalbetreuung geworden. Und als Leiter der Personalbetreuung habe ich unschöne Maßnahmen umsetzen müssen, die mir seelisch sehr zu schaffen gemacht haben.
Nämlich Kündigungen?
Ja, und das hat mit Zeitversatz, also ich habe das lange verdrängt in mir und einfach ganz heftig gearbeitet, abgearbeitet. Und irgendwann habe ich die Kraft verloren, habe ich morgens am Schreibtisch gesessen, hatte eine Beförderung in der Hand, habe den Kopf in die Arme gelegt, konnte nicht mehr aufhören zu weinen und bin nach Hause gegangen, war dann ein Dreivierteljahr weg und das war furchtbar. Dann habe ich einen Anlauf gestartet in einer anderen Funktion und das ist auch nur eine Zeit lang gut gegangen, weil ich nenne es mal so die Geister der Vergangenheit, die haben weitergewirkt in mir und auch im Unternehmen. Ich habe das auch nur über einen bestimmten Zeitraum gepackt und 2018 hatte ich den zweiten Burnout und da habe ich noch mehr Zeit gebraucht und in der Zeit ist dann auch die Entscheidung gereift, nicht wieder in den alten Beruf zurückzugehen, sondern mich auf das zu konzentrieren und das zu machen, was ich, glaube ich, noch viel besser kann.
Wie haben Sie versucht, aus diesem Burnout rauszukommen? Also haben Sie sich einer Therapie unterzogen?
Ja. Reha-Therapie, das alles hat eine große Rolle gespielt. Aus dem zweiten Burnout, die Therapie, die setze ich auch immer noch fort und die tut mir sehr gut. Und das war eine große Unterstützung bei dem Wandel, der jetzt stattgefunden hat. Also es ging mir wirklich so, dass ich mit einer ganz hohen Taktzahl gearbeitet habe und sehr, sehr viel verdrängt habe. Und es kommt auf den Schlag. Ich habe es aber vorher gemerkt, bei mir war es konkret, weil ich einen Hörsturz hatte. Den merkt man natürlich. Man sollte vielleicht einfach sich häufiger Zeit nehmen, in sich reinzuhorchen und mehr auf den Bauch hören als auf den Kopf an der Stelle.
2018 haben Sie dann endgültig sich der Fotografie zugewandt und haben die rangezoomt. Wie war dieser Schwenk dann?
Ich habe im Grunde ab 2013 ganz gezielt wieder angefangen zu fotografieren und auch ausschließlich nur noch Menschen zu fotografieren. Ich habe dann schon regelmäßig immer wieder fotografiert und bin da Stück für Stück weiter reingewachsen. Dann ist auch die Anerkennung gekommen, dann sind auch mehr Anfragen gekommen und es ist unglaublich viel Wertschätzung gekommen. Die hat mir wahnsinnig geholfen.
WDR 2 mit den Sonntagsfragen und dem Fotografen Gregor Wildförster, der vor kurzem noch auf dem Tempelhofer Feld in Berlin Frauen in Szene gesetzt und fotografiert hat, weil die zu seinem Aphrodite-Projekt gehören. Aphrodite, Gregor, kennen wir alle, das war die griechische Göttin der Liebe und Schönheit. Und die Ultrakurzfassung ihres Projekts würde ja heißen, das sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen von nahezu unbekleideten Frauen, die so über ihre Schultern an sich heruntersehen. Aber das wäre dann doch sehr kurz gegriffen. Was verbirgt sich hinter Ihrem Aphrodite-Projekt?
2013 ist der Ausgangspunkt für so vieles. Da war ich in Münster in einer Ausstellung im Naturkundlichen Museum. Es war eine Ausstellung zum Thema Sexualität und da war Die Aphrodite Kallipygos, die üblicherweise in Neapel beheimatet ist, ist eine uralte Statue, eine uralte Aphrodite-Statue, die war dort zu Gast für die Dauer der Ausstellung. Und ich habe das in der Zeitung gesehen und habe gesagt, die möchte ich in Natura sehen. Bin hingegangen, habe auch meine Kameraausrüstung dabei gehabt, habe die Statue fotografiert und gedacht, ab jetzt möchtest du Variationen dieser Statue machen. Und da war schon der Gedanke der Vielfalt in dem Ganzen enthalten. Dann habe ich über viele Jahre einzelne Frauen immer wieder als Aphroditen in ganz vielen Varianten inszeniert. Und dann gab es 2019 eine Ausstellung in Gelsenkirchen, in meiner Heimatstadt. Und da saß meine Lebensgefährtin Susanne mit mehreren Models zusammen, die schon mit mir gearbeitet haben, und hat gesagt, Mensch Mädels, Susanne ist so richtig super hemdsärmelig, total menschlich, Herz auf der Zunge. Und sie sagte, Mensch Mädels, was haltet ihr davon, wenn wir mal ein Gruppenbild als Aphroditen machen? Und die Mädels sagten, super Idee. So ist der Gedanke geboren, dass man viele Aphroditen auf ein Bild bringt. Jede Frau mit jeder Statur ist gleich willkommen. Und das haben wir dann 2019 in Gelsenkirchen umgesetzt. Das Bild ist ein toller Erfolg geworden.
Waren das die Ruhrpott-Beauties?
Das waren die Ruhrpott-Aphroditen. Und das erste Aphrodite-Bild, das ist in einem internationalen Fotomagazin gedruckt worden, hat Auszeichnungen bekommen. Und dann kommt Teil 2. Dann habe ich in 2020 das Bild einer Karlsruher Fotografin gesehen, das mich an die Aphroditen erinnerte. 6 Frauen mit weißen Tüchern, nicht in der Aphrodite-Pose, aber auch in Schwarz-Weiß, in toller Landschaft. Und ich schrieb sie an bei Instagram und sagte, Mensch, Sabrina, dein Bild erinnert mich an meine Aphroditen, das finde ich toll. Also ich wollte nicht sagen, du hast mich plagiiert, ganz und gar nicht, sondern ich fand das toll. Und dann schrieb sie mir zurück und da war ich auch sehr bewegt. Da sagte sie, ja, dein Bild war auch das Vorbild für mich und du bist auch ein Vorbild für mich. Wow. Und dann habe ich ihr gesagt, was hältst du davon, wenn wir in Baden-Württemberg auch mal Aphroditen inszenieren? Und wenn du magst, komm doch mit vor die Kamera. Dann sagte sie, super. Und dann habe ich das Susanne erzählt und dann haben wir überlegt, wenn wir das in Baden-Württemberg machen, also Ruhrpott-Sprache darf ich, ne, wenn ich das sage.
Ich halte mit Rheinisch dagegen.
Auch sehr gerne. Wenn wir das in Baden-Württemberg machen, warum denn dann nicht in jedem Bundesland? Das wäre doch toll. Dann bin ich aber nicht so richtig in die Pötte gekommen, weil ich mit dem Selbstständigmachen sehr stark beschäftigt war. Da muss man ja nun mal auch sehr viel machen. Und dann sagte Susanne zu mir, weißt du was, wir sollten das jetzt angehen. Und ich merke, du schaffst das nicht alles, darf ich deine Projektmanagerin sein? Und ich habe gesagt, von Herzen gern, ich freue mich. Und jetzt sind wir ein Team.
Und wie viele Bundesländer haben Sie bereits?
15. Nordrhein-Westfalen kommt noch. Die Ruhrpott-Aphroditen waren, sage ich mal, so der Urtyp des Ganzen. Aber das Projekt, die Reise durch die Bundesländer, die hat im Mai letzten Jahres begonnen, haben mit Niedersachsen angefangen. Wir enden mit NRW, das haben wir von vornherein gesagt, NRW wird das Grande Finale. Und das soll auch grande werden. Wir haben auch jetzt schon mehr Anmeldungen, als bei irgendeinem anderen Bundesland überhaupt an Teilnehmerinnen dabei waren. Und wenn man das jetzt im Radio hört, dann sind natürlich auch alle, die das hören und das Projekt toll finden, herzlich dazu eingeladen, sich zu melden und gern mitzumachen.
Wann wird das sein?
Am Samstag, den 28.05.
Wer so wie Gregor Wildförster aus Gelsenkirchen Fotograf werden möchte, der sollte als Basis die 4 großen B der Bildgestaltung beherrschen. Welche sind das?
Blende, Belichtungszeit, Brennweite und Bearbeitung.
Das ist aber nur ein Teil der Ausrüstung, denn Sie sagen ja, das wichtigste Werkzeug eines Fotografen sind Auge, Herz und Mund. Was bewirken die 3 denn für ein Bild?
Die bewirken mehr, als Technik bewirken kann. Die bewirken zum einen, das ist mir unglaublich wichtig, eine positive, wunderbare Kommunikation mit dem Menschen vor der Kamera. Denn das ist entscheidend für wirklich schöne, ausdrucksstarke Bilder. Und das funktioniert nicht, wenn der Fotograf sich primär mit Planung und Technik beschäftigt und mehr das Bild als den Menschen im Kopf hat. Ja, und die Seele und das Herz, die sollte man haben, um das positiv machen zu können. Und eine Inspiration gehört auch dazu, die trägt man ja in seiner Seele, aber die ist ein Geschenk, die kann man sich nicht erarbeiten. Für die bin ich einfach unglaublich dankbar.
Inspiration kann man nicht lernen, aber wer hat ihre Augen geschult?
Das habe ich selbst gemacht und habe Hilfe dabei bekommen. Das geht zurück bis in meine Jugend. Als Jugendlicher war ich sehr interessiert an Filmgeschichte. Das heißt, ich bin nicht nur für die Blockbuster ins Kino gegangen, sondern ich habe mir nachts oder abends spät auf einem ganz kleinen Fernseher mit verrauschtem Bild auf WDR 3 alte Filme, sagen wir von Jean Renoir, Marcel Canet, John Ford, einige der Regisseure, die mich geprägt haben, mit Wonne angeguckt unter schlechtesten Bedingungen. Und ich war im Programmbeirat beim Kommunalen Kino in Gelsenkirchen. Ich habe für Film gebrannt und ich wollte auch eigentlich an die Filmhochschule gehen. Also es war schon immer da.
Und dann sind Sie stattdessen Bankkaufmann geworden.
Ja.
Das musste eigentlich schief gehen, oder?
Es ist lange Zeit nicht schief gegangen. Erstmal war es eine Notwendigkeit, weil ich aus sehr einfachen Verhältnissen komme und es einfach nicht möglich war, aus wirtschaftlichen Erwägungen dieses Studium an der Filmhochschule damals zu machen. Ich musste also meinen Traum begraben und bin ich heute ehrlich, ohne die rechte Begeisterung für die Materie, mir etwas Solides gesucht, was im Freundeskreis auch andere gemacht haben und was ein bürgerliches Dasein versprach. Ich war auch erfolgreich als Banker. Aber ich habe nicht im Ansatz für die Materie so gebrannt, wie ich für das Inszenieren von Bildern brenne, was ich heute tue.
Und nur dann wird es natürlich auch so faszinierend wie bei Ihnen. Sie bezeichnen sich ja, Gregor, als Menschenfotograf. Wie meinen Sie das?
Die Menschenfotografie unterscheidet eigentlich im Groben sich in zwei Kategorien, nämlich Porträt- und Aktfotografie. Und ich mache beides. Deswegen fasse ich das in dem Begriff zusammen. Was ich anders mache als andere, ist sicherlich der Schwerpunkt auf die Kommunikation. Da bin ich aber nicht der Einzige, das weiß ich auch von anderen Fotografen. Aber ich gehöre halt nicht zu den Kopffotografen, ich gehöre nicht zu den technisch orientierten Fotografen, die viel arrangieren und viel planen, sondern ich bin spontan in allem, was ich da tue. Ich lasse mich vom Moment inspirieren und weiche auch gerne von, wenn es überhaupt eine Planung gibt, davon ab. Mir reicht eigentlich Ort und Zeit und ein Mensch. Wenn ich das weiß, dann kommt immer was Gutes dabei rum.
Aber wie nähern Sie sich dem Menschen, den Sie fotografieren? Also nehmen Sie sich erstmal eine halbe Stunde Zeit. Nehmen wir mal an, wir zwei, wir kennen uns noch gar nicht. Ich komme zu Ihnen und sage, ich möchte mich von Ihnen fotografieren lassen. Was machen Sie mit mir? Wie sieht die Kommunikation aus?
Die beginnt mit einer freundlichen Begrüßung, in der Regel auch einer Umarmung. Also das Vertrauen ist eigentlich immer von Anfang an da. Und dann geht's los. Der Rest ist während der Arbeit. Das passiert dabei. Hätte ich auch nie geglaubt, dass ich sowas kann.
In den WDR 2 Sonntagsfragen ist heute der Fotograf Gregor Wildförster mein Gast, der viele Szenen und Erfahrungen aus seinem Leben in Bilder umgesetzt hat und dabei auch den dunklen Momenten einen Rahmen gegeben hat. Welche Geschichte hat Ihre Ausstellung »Licht braucht die Seele«?
Das war ungefähr zeitgleich mit der Entscheidung, mich als depressiver Mensch zu outen. Denn der Burnout hat eine Depression hinterlassen, die war vielleicht auch vorher schon da, aber seitdem ist sie mir bewusst und mit der habe ich viel zu kämpfen. Es ist durch die Entscheidung, Fotograf zu werden, deutlich besser geworden, aber der Kampf ist nicht zu Ende. Ich habe in 2018 ein Gespräch mit einem anderen Fotografen, der damals ein Projekt gemacht hat, das hieß »Gib Depression ein Gesicht«. Dirk Ludwig aus der Nähe von Hannover. Und ich bin mit dem Zug nach Hannover gefahren, wir hatten ein tolles Gespräch. Auf dem Rückweg habe ich im Zug gesessen, gucke auf die Landschaft um Hannover und musste an Robert Enke denken. Und dann
Torwart von 96.
Torwart von Hannover 96, der sich aufgrund seiner Depression das Leben genommen hat. Und zwar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, indem er sich vor einen Zug geworfen hat. Und daran musste ich denken. Ich saß im Zug, ich sah diese Landschaft, ich sah, glaube ich, auch einen Bahnübergang. In meinem Kopf ist schon ein Bild entstanden, wo ich dachte, das will ich unbedingt machen. Ich wollte einen Menschen, der an einer Bahnschranke steht, mit einem Engel hinter sich und der Engel, indem er die Hand auf die Schulter des Menschen legt, soll damit verhindern, dass der Mensch diesen Schritt geht, den Robert Enke gegangen ist. Das Bild heißt heute Lifesaver Angel. Das Bild ist entstanden, ist eins der Bilder, das mir am allermeisten bedeutet. Und dann hatte ich die Möglichkeit, in einer Gaststätte eine Ausstellung zu machen und habe dann in den Vorgesprächen gesagt, ich würde dieses Thema gern thematisieren. Und da sagte die Gastgeberin, ja, aber dann bitte auch beide Seiten zeigen. Ich möchte also nicht nur eine dunkle Seite sehen, sondern auch eine helle. Und so haben wir das dann konzeptioniert. Von der Dunkelheit ins Licht ist eigentlich zurückzuführen auf die 5. Sinfonie von Beethoven, die in ihrem Verlauf ja genau dies zeigen soll. Sie beginnt ja in Moll, sie endet in jubelndem Dur. Und so sollte eigentlich auch diese Ausstellung wirken. Es war von der Teilnehmerzahl her meine bisher erfolgreichste Ausstellung und sie war zugunsten einer Einrichtung für psychosoziale Arbeit in meiner Heimatstadt und darüber ist auch ein Kontakt zustande gekommen, der heute noch existiert, denn dort mache ich heute Projekte mit therapiebegleitender Fotografie.
Was für eine Einrichtung ist das?
Die nennt sich Nienhof e.V. oder die heißt Nienhof e.V., ist ein Haus oder eine Einrichtung für psychosoziale Arbeit, die haben eine Tagesstätte, die haben eine Wohnbetreuung und eine Kontaktstelle, wo Leute also niedrigschwelliges Angebot nutzen können.
Wie funktioniert Fotografie als Therapiebegleitung? Oder wie kann ein Foto helfen, Depressionen zu lindern?
Es funktioniert vor allem da, wo Menschen mit dem Bild von sich selbst nicht im Reinen sind. Das ist eine Erfahrung, die ich schon lange gemacht habe, dass sich positiv, sich schön zu sehen, sich annehmen zu können, den Menschen hilft, mit sich selbst besser ins Reine zu kommen. Ich habe das erleben dürfen, wo Menschen sagen, wie wichtig das für sie war, sich so sehen zu können, wie ich sie sehe, durch meine Augen. Das ist was Bleibendes. Das Erlebnis, die Wertschätzung, die man bei einem Shooting erfährt, das Wohlgefühl dabei, das wirkt nach und die Bilder bleiben für die Ewigkeit und es macht was Positives mit den Menschen, sich so sehen zu können. Ich habe also häufiger auch Reaktionen, mittlerweile weltweit, vor allem von Frauen, die mich anschreiben und sagen, deine Bilder helfen mir, mich besser zu fühlen, so wie ich bin. Das bewegt mich unglaublich.
Man trifft Gregor Wildförster aus Gelsenkirchen beim bundesweiten Aphrodite-Projekt. Man trifft ihn bei Ausstellungen oder aber auch mit seinem Bruder auf Schalke. Gehen Sie da mit der Kamera hin oder ist beim Fußball Arbeitspause?
Beim Fußball ist Arbeitspause. Ich glaube, da habe ich noch nie eine Kamera mitgenommen. Höchstens mal das Handy und dann werden ein paar Bilder vielleicht geknipst. Aber auch das hat nahezu aufgehört, als ich den ersten Burnout hatte. Da habe ich die Menschenmassen und die Lautstärke, die ich vorher so sehr genossen habe, nicht mehr aushalten können. Also das heißt eigentlich seit das, was vor 9 Jahren passiert ist, verfolge ich das zwar immer noch, aber bin da nicht mehr präsent.
Es war Ihr Bruder, der Sie mir für meine Sonntagsfragen empfohlen hat und ich bin jetzt wirklich ganz froh, dass der nicht mein Gast ist. Der steht nämlich auf Heavy Metal, habe ich gelesen.
Ja, ich auch.
Uch, sehen Sie? Ich hatte schon Angst, dass der mir was vorspielt.
Wenn man es mag, kann es unglaubliche Glücksgefühle freisetzen.
Fotografieren Sie denn auch Metal-Bands?
Ich habe im Moment einen Auftrag pending, in der Warteschleife, da warte ich eigentlich nur auf einen Termin, tatsächlich für eine Metalband. Das ist aber die Ausnahme. Also, dass ich ein CD-Cover und Autogrammkarten gestalten darf, ist für mich auch was Neues. Aber natürlich nehme ich das an. Da freue ich mich sehr drauf.
Aber Sie gehen auch in die Oper?
Ja.
Bevorzugen Sie Oper gegenüber Heavy Metal?
Beides hat seine komplette Berechtigung und beides kann unglaubliche Glücksgefühle auslösen. Was mich am meisten bewegen kann, sind Opern von Puccini und von Wagner. Ich habe mal nach Tristan und Isolde 5 Minuten weinend im Theater gesessen und konnte gar nicht rausgehen. So gerührt war ich von dem, was da passiert. Und das gibt mir auch ganz viel Inspiration. Das ist so Leidenschaft, die auch in Bilder fließen kann. Ich habe auch schon wirklich versucht, Inspirationen, die ich nach einem Operngang mitgenommen habe, zu konservieren und in Bilder umzusetzen.
Wie haben Sie das versucht?
Das sind 2 Frauen gewesen und das war nach Eugen Onegin von Tschaikowski. Und da ging es eigentlich darum, dass erst der eine Mensch den anderen begehrt, dann der andere Mensch den einen und dass sie dann aber doch sich quasi gegenseitig nicht gut tun. Und das haben wir versucht, so in 3 Akten zu inszenieren, in Bildern. Auf den Fotos ist drauf, dass zunächst die eine Frau die andere anhimmelt. Das heißt, die ist dann in der Regel tiefer, schaut auf. Die andere sieht auch sehr begehrenswert aus, schaut aber über sie hinweg. Dann dreht sich das, da liegt die eine in den Armen des anderen, wenden aber den Kopf ab, dass man sieht, immer ein Mensch will mehr vom anderen, als der andere bereit ist zu geben. Und im dritten, da verzweifeln sie aneinander. Da sind sie zwar irgendwie in den Armen, aber sie sind im Schlamm und es ist alles, es sieht traurig aus trotz allem. Es sieht nicht glücklich aus.
Woanders ist auch Horst, hieß eine der Ausstellungen meines heutigen Sonntagsfragengastes Gregor Wildförster und die war nun eindeutig ein Bekenntnis zur Heimat. Gregor, wen und was haben Sie da vor die Linse geholt, um Gelsenkirchen Horst zu ehren?
Also auf dem Cover sind 2 Horsterinnen. Das eine ist die Gastgeberin der vorhergehenden Ausstellung, über die wir gerade schon gesprochen haben, von der Dunkelheit ins Licht. Und das andere ist eine liebe Freundin, die ich schon ganz, 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 ganz viele Jahre kenne. In der Ausstellung gab es allerdings nicht ausschließlich Menschen aus meinem Stadtteil zu sehen, aber es war ein Schwerpunkt darauf. Ansonsten war es auch wieder ein Querschnitt durch das Werk seit der letzten Ausstellung. Ich bemühe mich eigentlich bei jeder Ausstellung, wenn ich thematisch nicht zu eng gefasst bin, von jedem Menschen, mit dem ich seitdem gearbeitet habe, mindestens ein Bild auch in der Ausstellung zu zeigen. Und das habe ich auch da bei diesem Konzept nicht verlassen, sondern nur einen Schwerpunkt auf meine Heimat gelegt.
Wofür steht Ihre Heimat?
Ja, da bin ich geboren. Da habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht. Ich habe sehr, sehr viele positive Erinnerungen an die Zeit, als ich in der Kirchengemeinde aktiv war, Messdienerzeit, Zeltleger, all das. Ich bin also in der katholischen Kirche groß geworden und für mich ist das sehr, 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 sehr positiv behaftet. Ich habe zum Glück keine der negativen Erfahrungen machen müssen, die leider viele gemacht haben und die auch zu Recht hochkommen. Das war der Schutz, das Wohlige der elterlichen Heimat. Und ich habe die Heimat als Bankkaufmann 88 verlassen, habe dann Jahre in Frankfurt, in Zürich gelebt, bin danach noch nach Düsseldorf gezogen und dann hat es mich zurückgeholt. Dann hat es mich echt so, und da gucken Leute manchmal schon ein bisschen krumm, dass jemand, der in Frankfurt, in Zürich und in Düsseldorf gelebt hat, nach Gelsenkirchen-Horst zurückkommt. Aber ich habe es getan und ich bereue es keine Sekunde.
Können Sie das Lebensgefühl aus Gelsenkirchen-Horst heute beschreiben? Was ist heute Heimat?
Die Menschen, Freunde, Familie. Natürlich hat sich sehr viel verändert in meiner Heimat, aber das, was meine Heimat ausgemacht hat, sind die Menschen. Sehr, sehr viele von denen sind noch da und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe gerade von der Vergangenheit in der Kirche gesprochen, das ist auch bis in die Gegenwart geblieben. Ganz viele Freunde, die wir damals waren und in der Gemeinde aktiv waren, wir sind zusammengeblieben. Wir sind dann ein Kegelclub geworden, den es heute noch gibt, seit über 30 Jahren. Wir sehen uns einmal im Monat, wir fahren einmal im Jahr zusammen weg. Diese Menschen und einige mehr kann ich als meine engsten Freunde bezeichnen und das hat sich auch nicht groß geändert.
Ist die Gemeindearbeit geblieben?
Ich habe noch relativ lange in der Kolpix-Familie gearbeitet. Ich bin da weiter Mitglied, aber ich bin aus der aktiven Tätigkeit raus. Das hat mich damals in der schwierigen Situation, als ich sehr, sehr mit meinen Depressionen zu kämpfen hatte, hat mich das überfordert. Das habe ich einfach nicht mehr geschafft.
Wem war diese Ausstellung gewidmet? Woanders ist auch Horst.
Die war meinem guten Freund Sulle gewidmet, Volker. Wir haben ihn aber immer Sulle genannt. Er ist Mitglied unseres Kegelclubs, Kindheitsfreund. Kurz bevor diese Ausstellung stattfand, hat er ein langes, hartes Sterben gehabt, bei dem wir ihn begleitet haben. Wir waren bis zum letzten Tag immer bei ihm, auch als er nicht mehr in Gelsenkirchen war, auch als er im Hospiz im Münsterland war. Dem war sie gewidmet.
Der Fotograf Gregor Wildförster, der sich Fiddler of Light nennt, ist zu fast allen Shootings bereit. Aber wer ihn für Hochzeitsfeiern, Familienfeiern, Baby-, Kinder- oder Haustierfotos buchen möchte, der hat leider Pech. Warum ist das nicht so Ihr Ding?
Zum einen möchte ich das machen, wo ich wirklich für brenne, wo man die Leidenschaft, mit der ich es tue, auch in den Bildern sieht. Zum anderen möchte ich habe mich ja nun jetzt selbstständig gemacht und ich muss ja nur auch, und ich möchte auch davon leben und ich möchte eine Nische besetzen. Ich möchte nicht in die Konkurrenz eines Marktes gehen, der sich für mich gefühlt schon einen gesättigten Eindruck macht.
Familienfeiern sind nichts für Sie, aber die Familie ist Ihnen wichtig.
Absolut.
Und es gab ein Projekt, das Sie mit Ihrem Vater zusammen gemacht haben. Was war das?
Mein Vater hat, nachdem er frühzeitig seinen Beruf auch beenden musste, also als er in meinem Alter war, hat er aufgehört zu arbeiten, weil er Tischler war und hatte dann ja so quasi eine Tischlerstaublunge, nenne ich das mal. Und dann hat er viel Zeit halt zu Hause damit verbracht und hat das Malen begonnen. Er hat dann über 1000 Bilder gemalt, die unterschiedlicher von meiner Arbeit nicht sein können. Seine Bilder sind sehr bunt, seine Bilder sind immer abstrakt, seine Bilder sind grafisch, die haben sehr genau konstruierte Linien und es ist eigentlich ein krasser Gegensatz zu der Schwarz-Weiß-Arbeit, die ich fotografisch umsetze. Und ich habe damals mit meiner Mutter darüber gesprochen, die Bilder verwaltet und ich hatte damals Kontakt zur Stadtbibliothek in Gelsenkirchen. Gelsenkirchen-Horst konkret. Und da kam dann damals mit der damaligen Leiterin die Idee auf, ob man die Bilder nicht mal zusammen zeigen kann. Und meine Mutter war sehr gerührt, ich war sehr gerührt. Und dann haben wir gemeinsam Bilder meines Vaters ausgesucht. Und bei dem Konzept habe ich will nicht sagen, dass ich skeptisch war, aber ich habe zumindest so leichte Bedenken gehabt, passt das zueinander? Und es passte unglaublich gut zueinander. Wir haben sie wirklich nicht nebeneinander gehängt, sondern durcheinander gehängt, die Bilder. Und es passte wunderbar.
Wie hieß die Ausstellung?
Wenn der Vater mit dem Sohne.
Welche Wesenszüge Ihrer Mutter haben oder hätten Sie porträtiert? Ich weiß nicht, ob Sie die Mutter fotografiert haben.
Ich habe die Mutter nicht inszeniert. Fotografiert habe ich sie schon häufiger. Ihr Riesenherz und ihre unglaubliche Liebenswürdigkeit würde ich versuchen, auf den Bildern erkennbar zu machen.
Das wichtigste Werkzeug eines Fotografen sind Auge, Herz und Mund. Mein Sonntagsfragensatz für heute. Ich bin Gisela Steinhauer und ich danke dem Fiddler of Light, Gregor Wildförster, sehr für diesen Satz. Und ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch in den Sonntagsfragen.
Der Dank ist ganz auf meiner Seite. Herzlichen Dank.
Sonntagsfragen. Ein WDR 2 Podcast.